Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit in die Gedanken- und Gefühlswelt meiner eigenen Herausforderungen und in spannende Interviews mit echten Menschen. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich selbst zu gewinnen, denn beim Eintauchen in die Geschichten anderer entdecken wir zu großen Teilen uns selbst. Viel Freude und eigene Gedanken beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. In dieser Folge habe ich Sine zu Gast. Auf Instagram folge ich ihrem Kanal Sine liebt, bereits seit Tilly auf der Welt ist und ich Instagram nutze. Also eine sehr lange Zeit. Und das ist besonders, denn Sine hat in ihrem Leben immer wieder vor Herausforderungen gestanden, sich selbst verändert und dabei auf eine ganz stille, ehrliche und trotz aller Schwierigkeiten immer zuversichtlichen Weise gelebt. Auf ihrem Kanal habe ich erlebt, wie es ist, um den eigenen Vater zu trauern, mit dem eigenen Körper zu streiten, wieder Frieden zu schließen, um dann festzustellen, dass wir eben die sind, die in diesem Körper ein ganzes Leben leben. Sie hat die Liebe gesucht und gefunden. Sie ist Mutter, arbeitet mit Menschen mit Behinderung und ist genauso bunt, wie du sie dir jetzt in deinem Kopf ausmalen magst. Mach es dir gemütlich, nimm Platz in unserer Mitte und lerne eine Frau kennen, die Veränderungen in einer Art begegnet, die ebenso inspirierend wie berührend ist. Freu dich auf eine bewegende, liebevolle Folge voller Emotionen, die wir mit dir teilen. Hallo Sine, wie schön, Hallo. Dass du heute da bist.
Ich freue mich. Ja, es ist wirklich gut Ding will Weile haben, kann man in unserem Falle sagen. Ich freue mich nämlich wirklich, dass wir uns sehen und hören, denn tatsächlich habe ich den Wunsch schon vor Beginn des Podcasts an dich gerichtet und dich angeschrieben und gesagt, ich würde das gern machen, hättest du nicht Bock mit mir zu sprechen? Und du gleich so, ja, hey. Ja. Heute ist es endlich soweit. Wir haben echt Anlaufzeit gebraucht, kann man sagen. Aber am spannendsten ist tatsächlich der Fakt, und da haben wir eben auch kurz, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, kurz mal drüber gedacht, ich habe dich wirklich noch nie sprechen hören vorher. Und ich kenne dich jetzt mittlerweile quasi seit über 8 Jahren, haben wir eben mal so ungefähr so über den Daumen gepeilt. Und freue mich umso mehr, dich heute nochmal ganz anders kennenzulernen, so ganz live. Bevor wir also heute so in das Thema starten, das Thema deiner Veränderung auch, möchte ich dich erstmal fragen, wie kommst du heute hier an und wie fühlst du dich gerade?
Also gerade geht es mir ein bisschen besser, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben und ich angekommen bin. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin ja riesen Podcast-Fan. Ich höre jeden Tag Podcasts und irgendwie ist das eine große Ehre. Deswegen war ich auch direkt, als du gesagt hast, ob ich Lust habe, war ich direkt so, ja, Podcast, großartig.
Ja, das glaube ich. Wie fühlst du dich gerade so in deinem Leben? Wie geht's dir gerade als Sine, als Mama in deinem Berufsleben? Wie geht's dir gerade so?
Ja, wir haben gerade Herbstferien in Bremen, zweite Woche. Letzte Woche war ich alleine mit Tilda in Dänemark. Das war sensationell schön. Diese Woche haben wir ganz viele Ausflüge, sind eigentlich jeden Tag unterwegs. Wahrscheinlich machen wir auch zu viel, aber ich kann einfach nicht so gut stillsitzen und muss irgendwie, wir sind halt gerne einfach draußen. Ich bin nicht die Rollenspiel-Bastelmama so den ganzen Tag. Ja, also von daher bin ich gerade in den Ferien, bin entspannt. Nächste Woche startet wieder die Schule, ich freue mich. Ich habe eine tolle Klasse gerade, bin da angekommen und habe allgemein das Gefühl, dass es so langsam alles sich ein bisschen einspielt im Leben.
Ja, da steigst du jetzt ja quasi, das ist die Steilvorlage für die erste Frage dieses Interviews, ne? Und es ist nicht abgesprochen, muss man dazu sagen. Ich folge dir ja wirklich schon lange und ich habe so viele Themen durch dein Leben gehen sehen. Und genau das, was man, glaube ich, auch schon hört, wenn man dich jetzt die ersten Sätze so sagen hört, ist, du bist ein unheimlich quirliger Mensch und das hat was total Schönes. Ich finde das immer, das macht mich immer mit glücklich. Ganz häufig, wenn ich deinen Kanal aufmache und dich strahlen oder lächeln sehe, dann macht mich das immer mit glücklich so.
Danke.
Voll gerne. Und wenn du jetzt aber so guckst, und es war ja wirklich viel los, seitdem wir uns quasi so online digital auch folgen oder kennen. Wenn du da so drauf guckst, auf die letzten 10 Jahre deines Lebens, als wer bist du losgelaufen vor 10 Jahren und welche Sine bist du heute?
Oh, ich würde fast noch ein bisschen vorher anfangen, wenn es okay
Ja.
ist. Weil ich glaube irgendwie, mein Leben war halt nie eine Gerade. Ich bin immer noch mal gerne extra Runden gelaufen und immer gerne noch mal jede Hürde mitgenommen und so immer so dieses Ding, leicht kann jeder. Und meine Mama hat immer gesagt, jeder bekommt das, was er braucht und nicht das, was er will. Und das ist ein bisschen mein Leitspruch für Dinge, wo ich mir immer denke, warum jetzt schon wieder? So, wenn man überlegt, ich habe Raumausstatterin gelernt, weil ich eigentlich Innenarchitektin in New York werden wollte. Das war mein großer Traum. Und habe wirklich, ich habe alles dafür gemacht und diese Ausbildung hat mich permanent nur angeschrien, es ist nicht deins. Hör auf! Permanent! Die Ausbildung war schrecklich. Es war einfach wirklich, ich habe 3 Jahre nur geheult und viel zu viel gegessen, um irgendwas zu kompensieren. Und aber ich habe es dann durchgezogen, habe noch extra Zusatzausbildung gemacht und ähnliches. Yeah. Mein ganzes Erspartes da rein. Und es war aber alles so, warum? Also das Leben hat immer nur gedacht, was macht denn die? So,
und ich sag's dir doch so deutlich.
Das war wirklich. Dass ich dachte so, also da hat nichts geflutscht. Nichts. Es war wirklich eine Katastrophe.
Aber du hast und auch gerade gesagt, ne, du hast da eigentlich 3 Jahre lang jeden Tag geheult und du hast es durchgezogen.
Ja, dafür habe ich dann doch schon Willen. Ich bin ja auch noch durchgefallen durch meine Prüfung als Einzige, weil die Prüfungssachen umgestellt haben und es waren in der praktischen Prüfung 5 Themen. Ich hatte in allen eine 1, bis auf und eine 2 hatte ich auch noch, bis auf in meinem Hauptthema Polstern. Da haben sie mir eine 5 gegeben, weil sie der Meinung waren, ich kann das besser und musste es wiederholen. Also das waren immer so Sachen, wo man irgendwie dachte, so wirklich jeder hat mich angeschrien, das ist nicht dein Job. Und dann habe ich irgendwann so einen Berufetest im Internet gemacht und da kam nur soziale Beruf raus. Und das war so, okay, vielleicht ist das vielleicht eher mein Weg. Und,
aber war das so eine Frage im Kopf quasi dann oder ist das auch in Resonanz gegangen mit dir und du hast gedacht, ja doch, irgendwie spüre ich es auch, könnte was sein.
Irgendwie war das ein gutes Gefühl tatsächlich. Ich habe das gesehen und dachte, ja, könnte passen. Und da war von meiner Mutter, von einer Arbeitskollegin, der Sohn hat ein FSJ gemacht in der Werkstatt. In der Werkstatt für behinderte Menschen.
Ja.
Und ich dachte, ja, rufe ich mal an, gehe ich mal 2 Wochen hin und gucke mir das an. Der Weg ist ja nicht weit.
Ja.
Und der erste Tag weiß ich noch, ich sehe mich immer noch stehen in dieser Werkstatt. Ich weiß noch, in welcher Werkstatt, welche Beschäftigte, die hat mich den ganzen Tag, hat sie mir irgendwas erzählt, die war glücklich, dass hier mal jemand zuhört. Und ich dachte, okay. Und nach einer Woche habe ich um ein Jahr verlängert und habe dann berufsvorbereitendes soziales Jahr gemacht.
Ja.
Und dann nochmal um ein Jahr verlängert. Und dann hat der alte Betriebsleiter mich als Gruppenleiterin eingestellt, weil ich hatte ja die Ausbildung. Dafür war die Ausbildung dann. Letztendlich weiß man erst Jahre später, wofür man was tut.
Ja.
Und das war Mindestmaß, ein Gesellenbrief, um eingestellt zu werden.
Ja.
So. Und es wurde eine neue Gruppe halt errichtet und dann habe ich die Stelle bekommen und halt nebenberuflich dann die Ausbildung gemacht.
Aber hast du auch das Gefühl gehabt, du bist da mehr gesehen? Hast du dich da auch mehr angekommen gefühlt in dem Kosmos?
Absolut. Absolut. Ich liebe diesen Job nach wie vor. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in einem anderen Metier zu arbeiten als mit Menschen mit Behinderung.
Ja, also, krass.
Weil man einfach so viel wieder gespiegelt bekommt. Also erstmal sind sie ehrlich, das liebe ich. Wirklich, man kriegt Sachen an den Kopf geworfen, man sich denkt, so Wahnsinn. Es gibt nichts Schöneres für mich persönlich, wenn man Entwicklungen auch über Jahre verfolgt und es irgendwann eintritt. Und es ist nochmal was anderes wie bei einem eigenen Kind, wo die Schritte vielleicht auch schneller gehen.
Yeah.
So. Und es ist einfach total schön. Ich war immer so die Mutti. Und wenn so ein 60-Jähriger auf dich zukommt, dich umarmt und sagt, oh Mama, danke, oder keine Ahnung, dann ist das schon einfach berührend.
Ja, und es ist witzig, weil ich sehe es dir auch gerade an. Das macht schon ganz schön was mit dir, ne?
Ja, ich mag den Job einfach gern. Das ist für mich einfach irgendwie keine Last, sondern ich gehe wirklich gerne zur Arbeit, nach wie vor.
Das heißt, du bist da angekommen und hast ja trotzdem einen riesen Umbruch gehabt. Ne? Da war dieser große Traum von Innenarchitektin in New York und jetzt bist du quasi in der Werkstatt nebenan und bist da plötzlich angekommen. So. Was kam dann innerhalb der Zeitspanne bis heute?
Dann fing dann irgendwann tatsächlich am 30. Geburtstag meiner besten Freundin, habe ich meine erste Panikattacke gehabt. Mhm. Das war so dann der nächste Step.
Ja.
Der dann irgendwie nochmal alles durcheinander gewühlt hat. Aber so diese Panikattacken, dieses von Arzt zu Arzt laufen, nicht wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden, auch aufgrund meines Gewichts. So, wenn man da dann mit 23 sitzt bei einem Notarzt und oder notärztlichen Dienst, besser gesagt, und dann gesagt, nee, es war ja klar, dass sie irgendwann Herzprobleme kriegen bei ihrem Gewicht. Wow. So, und ich dachte, cool, der weiß gar nichts über mich. Der weiß nicht, wie viel ich mich bewege, wie ich mich ernähre oder ähnliches, sondern ist direkt so Stempel drauf, perfekt, Beta-Blocker und tschüss. So. Und da wurde alles andere gar nicht gesehen. Also das war halt auch nochmal so eine Findungsphase, um zu gucken, was ist das überhaupt?
Und was war es dann? Weil ich glaube, es war ja auch ein bisschen dann so ein Startschuss vielleicht auch für ein ganz anderes Kapitel irgendwie, was du eingeschlagen hast nochmal, ne?
Ja, absolut. Also nachdem es mir wirklich lange ganz schlecht ging, so ja. damit, und ich habe mich dann wirklich geweigert, auch Antidepressiva oder ähnliches zu nehmen. Mhm. Das war für mich die schlimmste Vorstellung, die es geben konnte. Hatte wahrscheinlich einiges vereinfacht in dem Moment, aber ich wollte es ohne.
Ja.
Ich habe mir am Ende irgendwie mal vorgestellt, das ist ein Regenbogen und eine Sonne. Und habe immer gedacht, so, nach dem allen, irgendwann wird es wieder gut. So, auch wenn es mir schwer fiel zwischendurch. Wirklich sehr, sehr schwer fiel. Aber das war so meins. Und meine Rettung, mein wie auch immer, war, dass ich allein ein Haus gebaut habe.
Ja, das werde ich nie vergessen. Niemals, so. Wirklich. Sine baut ein Haus. Das war, ich bin dir gefallen und habe gedacht, boah, diese Frau lebt meinen Traum gerade. Und B, habe ich so gedacht, boah, Wahnsinn, wie viel Mut in dir steckt und auch so ein krasser Lebensmut, so, ne? Dieses, was du gerade sagst, hey, am Ende des Weges ist irgendwie ein Regenbogen und eine Sonne. Das hat ja eine unfassbare Energie auch auf dich gehabt, irgendwie loszulaufen, ne?
Und das Witzige ist, ich fand das überhaupt nicht mutig, ein Haus zu bauen.
Ja.
Also für mich war das irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, total natürlich. Vielleicht auch, weil mein Papa hat mit 20 allein ein Haus gebaut.
Ja.
So, meine Mutter ist dann quasi dazugekommen, als das Haus schon fertig war.
Ja.
So. Und irgendwie war das so, ich wusste einfach, der ist da. So, ne, ich hatte dann auch finanzielle Unterstützung mit. Wir haben aber auch ein super Grundstück gefunden und es fügte sich einfach alles so. Ich bin dann für die Bauphase wieder in mein Elternhaus gezogen. Das war nicht so einfach immer. Aber das war einfach super. Also dieses Haus zu bauen, fand ich toll. Ja, es war irgendwie so ein Befreiungsschlag. Ich mache einfach. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist richtig, dann mache ich einfach. Und wenn ich merke, das hakt und ich weiß noch nicht, warum, dann weiß ich, es ist irgendwas falsch. Oder es ist noch nicht der richtige Weg und ich muss warten. Aber wenn ich merke, irgendwie das läuft, dann weiß ich, es ist der richtige Weg.
Und würdest du sagen, das ist auch so eine Erkenntnis aus dieser ersten Ausbildung, so zu merken, okay, da ist so viel Energie reingebuttert, bis ich gemerkt habe, nee, ist doch nicht.
Manchmal dauert es Jahre, um den Sinn des Ganzen zu verstehen. Ja. Ist es wirklich so?
Es ist wirklich so, ja.
Total. Also, und das habe ich leider irgendwie immer wieder. Das ganz oft, dass erst was schlecht läuft und dann läuft es gut. Mittlerweile so weiß ich das, deswegen fühlt sich das Gehabe nicht mehr ganz so schlimm an. Aber im Großen und Ganzen ist das irgendwie immer erstmal einmal auf die Fresse fliegen, bevor man dann irgendwie die Krone richtet. So.
Ja.
Tatsächlich.
Und du hast dein Krönchen ganz schön gerichtet, finde ich. Also du bist ja echt losgelaufen und hast dein Leben echt ganz schön gewandelt. Letzten Endes bist du jetzt ja heute an einem Punkt, wo du sagst, ich habe das Gefühl, jetzt kommt es in so ein klares, ruhigeres Fahrwasser. Wie fühlt sich das an, da jetzt zu sein? Wer bist du jetzt heute in diesem ruhigeren Fahrwasser?
Oh, es ist noch ungewohnt. So, man hat irgendwie immer manchmal noch so dieses Gefühl von hinten, was kommt jetzt? So dieses Gefühl von Ruhe kann ich schwer zulassen manchmal. Mhm. Was, glaube ich, auch nicht so gut ist, dass ich da so oft so rastlos bin, anstatt einfach mal innezuhalten und zu genießen. Mhm. So. Ja. Aber ich selber fühle mich gewachsener. Also eher gewachsen, erwachsener, weiß ich auch nicht, was das richtige Wort ist. Aber ich habe irgendwie, bin nicht mehr so ein Lüftchen, was hin und her gepustet wird, sondern stehe jetzt auch mal zu meiner Meinung. Das habe ich lange total. Nicht. Ja. Also ich bin, glaube ich, nach wie vor schon so ein People-Pleaser oft, aber es ist nicht mehr so schlimm. diesmal war so.
Ja. Ja.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe eine Kollegin letztens nach Hause gebracht und irgendwie hatten wir uns auch über das Leben uns unterhalten und hat gesagt, ich sehe dich immer als total mutige und selbstbewusste Frau. Und das fand ich schon faszinierend, weil ich das selber gar nicht immer so sehe, aber von außen wird es halt so gesehen. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ja. So, dass ich denke, ich darf das vielleicht auch einfach mal akzeptieren, was ich geschafft habe.
Ja, ich darf es selber auch mal lernen zu sehen, so dass es das ist, ne? Weißt du, es ist ja auch so, viele Menschen haben ja wirklich Ängste davor, Veränderungen überhaupt einzugehen. Weil Veränderungen bedeuten ja auch immer, dass wir uns in diese sehr unangenehme Situation bringen, dass wir die Dinge noch nicht können, die da auf uns warten, ne? Oder dass es halt auch schief gehen kann, vielleicht, was da auf uns wartet, ne? Es ist halt das große Unbekannte. Was bedeutet denn für dich eigentlich, in Veränderungen einzutreten? Wie fühlt sich das für dich an? Und wie hast du das vielleicht auch von klein auf gelernt, mit Veränderungen umzugehen?
Oh, ich glaube, ich habe einfach dieses einfach machen und irgendwie, ja, nicht so viele Ängste zu haben, tatsächlich durch meine erste Psychologin mit auch, die dann irgendwann gesagt hat, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn Sie das jetzt machen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich, ne, irgendwie, da ging es auch oft um Panikattacken. Ich dachte mal, ich werde in der Öffentlichkeit ohnmächtig. Mhm. Aber was ist denn das Schlimmste? Sie kippen dann vielleicht um, vielleicht kommt der Notarzt. So, passiert sonst irgendwas? Nö. Und so ist das ja eigentlich das ganze Leben, dass man irgendwie, finde ich, immer mal irgendwie gucken muss, wenn ich das jetzt mache, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn ich den Job wechsle, ja, im Zweifelsfall gefällt es mir nicht, dann muss ich vielleicht noch weiter gucken.
Ja.
Oder ähnliches. Aber es muss ja nicht immer die Endstation sein.
Absolut.
Sondern es entwickelt sich ja oft einfach weiter. Und die Angst schon vor der Angst ist so schwierig. Mhm. Und meistens ist es so, Dinge, die einem Angst machen, ist genau der richtige Weg.
Mhm.
Weil es bedeutet, man macht sich mehr Gedanken über Dinge vielleicht auch.
Ja.
Man guckt, was gehört dazu. Und das ist, glaube ich, von daher sind Veränderungen ganz gut.
Ja.
Sonst ist es auch irgendwie so ein bisschen Stillstand, wenn man nur auf der Stelle immer tritt und sich nicht selber entwickelt.
Ja.
Das ist langweilig.
Du hast eben auch gesagt, deine Mama hat immer zu dir gesagt, man bekommt das, was man braucht, nicht das, was man will. Ne? Ist ja so, ist ja so ein Familienlebensmotto so ein bisschen. Ist das auch was, womit du geprägt wurdest, so, hey, es ist machbar, was immer da kommt, es ist machbar und es ist auch irgendwie was zu dir gehört?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, die Prägung habe ich mir selber so ein bisschen geholt oft.
Ja.
Mein Papa war halt echt super viel auf Geschäftsreisen und war viel im Ausland unterwegs, hat sehr viel gearbeitet, hat kaum Urlaub gemacht.
Ja.
Meine Mama war immer alleine, wir hatten viel Geschäftsbesuch zu Hause, wo wir funktionieren mussten. So, viel Geschäftsbesuch aus China, das heißt, wir haben die auch nicht mal ansatzweise irgendwie verstanden. Und da war halt auch irgendwie schon immer viel Umbruch so ein bisschen. Also würde ich jetzt sagen, war das nicht unbedingt die Konstante. Ich würde sagen, ich habe mir vieles erarbeitet auch.
Ja.
Auch mit Hilfe von Psychologen auf jeden Fall. Definitiv, aber es ist viel Selbstreflexion und irgendwie Erwachsenwerden.
Ja, und auch Lebenserfahrung, ne? Auch so dieses, auch die Erfahrung, die du gerade schilderst, halt, ne, auch in einer Situation zu sein, wo ich viel funktionieren muss, verlangt mir auch ab, dass es vielleicht nicht immer das ist, wo es geflutscht hat, sondern ne, wo man halt irgendwie gucken muss, so, oh, wie komme ich da jetzt durch? Mhm. Und wie bleibe ich trotzdem noch die ich bin, halt auch irgendwie. Ja, aber witzig, das ist halt auch sowas, was dich so auszeichnet. Ich glaube, es ist auch viel Humor, den du so mitbringst, ne, der auch ein großer Schlüssel für dich ist, oder?
Ja, manchmal ist es auch ein bisschen sehr schwarz, muss man ein bisschen aufpassen. Man auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wenn man mich nicht so gut kennt, dann ist ja schon auch recht derbe, aber ja.
Ja, aber es ist ja auch schön irgendwie, dass du da auch für dich so einen Weg hast, wo du so unverstellt auch für dich selber sein kannst und auch für deine Tochter, das ist ja total viel wert. Ne? Damit geben wir auch ganz, ganz viel Freiheit dafür, dass unsere Kinder so sein dürfen, wie sie eben sind. Ne?
Ja. Ja, das ist mir auch total wichtig. Mich verstellen kann ich auch nicht. Also meistens kann man mir auch ablesen, wie es mir geht, auch im Gesicht.
Ja.
Ich habe auch Freundinnen, die in Sprachnachrichten hören, wie es mir geht.
Ja.
So. Und ob das, was ich sage, auch wirklich so der Wahrheit entspricht.
Ja. Ja, gut. Das ist aber auch stimmig mit dem, was du eben gesagt hast, ne? So das, was du in den Werkstätten erlebt hast, diese tiefe Ehrlichkeit, ne? Oder auch generell in dem Zusammenarbeiten mit Menschen mit Behinderung, dass das für dich so wertvoll ist, ne? Weil es halt auch ein Kern dessen ist, was dich halt daraus macht, ne? Sehr ehrlich zu sein mit dem, wie es dir geht.
Ja.
Ja, das ist auch tatsächlich was ich eigentlich immer wahrgenommen habe, seitdem ich dich schon kenne und dir folge. Man hat gar nicht immer so viele, finde ich, so tiefe Einblicke gekriegt. Ich glaube, dass ich heute auch durchaus nochmal Dinge höre oder auch noch im Zusammenhang höre, die ich als Follower sicherlich gar nicht immer so mitgenommen habe. Aber trotzdem war es nie verstellt. Man wusste irgendwie immer, was gerade so los ist. Und da war ja auch viel los. Und du hast ja trotzdem irgendwann auch vor allem, und da sind wir eben ein bisschen von deinem Lebensweg nochmal kurz abgekommen, du hast ja dann wirklich losgelegt, auch ganz viel umzukrempeln. Du warst sehr achtsam mit dir, ne? Auch gerade nach der Thematik mit den Panikattacken, auch sich zu entscheiden, eben keine Antidepressiva zu wählen und einen anderen Weg zu gehen, ne? Du hast viel Sport gemacht, du hast deine Ernährung umgestellt, du hast alle mitgenommen bei diesem Weg, den du da gegangen bist. Wie war das für dich, dich da selber so in diese Veränderung zu bringen? Also gar nicht das, was von außen passiert ist, sondern auch so bewusst zu entscheiden, ich gehe hier los für mich.
Ja, das war total verrückt eigentlich. Also dazu muss man vielleicht sagen, ich war irgendwie immer die Dicke. Ich glaube, mir wurde, als ich 5 war, das erste Mal gesagt, irgendwie, du wirst auch immer dicker in der Umkleidekabine. So, und das war irgendwie mein Weg. Ich war immer die Dicke, die irgendwie immer kämpfen muss und die nicht so hübsch ist. So, das war irgendwie so ein bisschen mein, ja, wie die Sprüche in meiner Kindheit, mit denen ich so aufgewachsen bin.
Wie so ein Label und, sozusagen, so
ja,
was du
genau,
gekriegt hast.
Das war so mein Button. Ja. Und dann ging das ja irgendwann los mit dem Haus und so. Und dann hat mein Körper auch rebelliert tatsächlich. Mhm. Und ich hatte Nesselsucht am ganzen Körper. Bin irgendwann zu einem richtig guten Heilpraktiker gegangen und er hat irgendwann gesagt, ja, am besten nach Blutgruppe ernähren tatsächlich. Mhm. Und das war irgendwie der Schlüssel. Und hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann zur Arbeit gegangen bin, habe zu meinem Kollegen gesagt, bald bin ich hier eine zarte Elfe. Und er hat mich ausgelacht. Und ich konnte es aber, in meinem Kopf konnte ich das sehen, wie ich irgendwie schlank bin und Komplimente bekomme. Das habe ich mir irgendwie vorgestellt. Mhm. Und dann habe ich halt alles umgestellt und irgendwann hat er gesagt, Alter, kannst du bitte einfach wieder irgendwie Zucker essen und ähnliches? Du bist unausstehlich. Also die ersten 2 Wochen.
Ehrlich?
Ja. Die waren hart für alle.
Bitte werd keine Elfe, es ist schrecklich.
Ja. Das war wirklich so. Und dann wurde es aber, irgendwann habe ich mich immer mehr mit Ernährung irgendwie beschäftigt und habe, glaube ich, ich bin so gestartet mit 140 Kilo ungefähr. Ich habe mich nicht mehr gewogen. Und habe mit 120 Kilo angefangen zu joggen. Tatsächlich.
Ja. Boah, und davon ziehe ich so den Hut. Ich habe das damals bei dir gesehen und man muss ja dazu sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem Sport. Ich habe ja auch Menschen damals im Studio begleitet beim Abnehmen und solchen Sachen. Ich habe wirklich gedacht, boah, Wahnsinn, was du da gerade angehst, ist wirklich, wirklich nicht easy.
Nee, war es auch nicht. Aber man wird ja auch irgendwann so erfolgsgeil so ein bisschen. Ja. Wenn man dann merkt, irgendwie es flutscht. Mhm. Und man kann sich besser bewegen. Und man kann in normalen Läden einkaufen. Mhm. Und ist dann, ne, hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz besprochen, man ist dann nicht nur die Freundin, die Socken und Haargummis kauft, sondern man kann sich im Laden dann auch plötzlich irgendwie ein Kleid oder ein T-Shirt kaufen.
Ja.
Und so. Und das ist natürlich mega, als es dann einfach runterging und die Komplimente. Das Problem war, dass es irgendwann einen ungesunden Touch angenommen hat, weil ich halt auch viel Zeit hatte, muss man ja sagen. Ich hatte irgendwie mein Haus, ja, und meine Freunde, aber ich hatte halt extrem viel Zeit, um mich mit Ernährung und Sport und alles irgendwie zu machen.
Ja.
So, dass es auch ungesund wurde.
Ja.
Dann irgendwann leider.
Und wenn du das gerade so sagst, ne, du hast eben schon so gesagt, man wird so ein Erfolgsjunkie, ist es der eine, ne, und dann kann es auch kippen, dass es so einen ungesunden Touch kriegt. Was hat es aber auch aus dir als Mensch gemacht, dich selber so zu erleben, dich so zu verändern?
Mein Kopf ist gar nicht hinterhergekommen.
Ja.
Also am Anfang. Das war total verrückt, was es gemacht hat. Und auch mit dem Umfeld kamen auf einmal Leute wieder auf einen zu nach dem Motto, oh, jetzt sieht es ja ganz gut aus. Da kann man wieder irgendwie in Kontakt treten. Das kann man sich mit ihr sehen lassen, so ungefähr.
Nein.
Also das ist total verrückt. Und das kam dann ja auch irgendwie noch dazu, dass man dann irgendwie dachte, so okay, wer ist denn hier jetzt eigentlich fake und wer ist eigentlich cool und was ist das hier alles? Wer ist denn überhaupt jetzt noch irgendwie eine Freundin oder so? Auch da hat sich tatsächlich viel verändert.
Mhm.
So, einfach nur, weil der Körper sich irgendwie verändert hat und ich Sport gemacht habe und so.
Das ist krass. Und eigentlich klingt es ein bisschen wie so ein Scheideweg. Ne? Jetzt stehst du da und bist auf dem Weg, diese zarte Elfe zu werden. Einerseits und andererseits ist aber jetzt so die Frage, ja, wer bin ich denn dann? Und wer bin ich dann auch so in meinem Umfeld? Ja. Wer warst du denn dann zu dem Zeitpunkt?
Oh, ich weiß es auch nicht. Also tatsächlich ist es mittlerweile so rückblickend, wenn man so da drinne steckt, denkt man so, Wahnsinn, ne? Mhm. Irgendwie, ich habe mich viel ausprobiert mit Kleidung, was auf einmal alles ging.
Mhm.
Aber ich würde sagen, mental war ich noch gar nicht weit genug dafür. Weil ich war nie die dünne, gut aussehende. Ich war es einfach nie. So. Und da war ich irgendwie 26 oder so. Und auf einmal war ich das und hatte eine ganz andere Außenwirkung. Und das hat mich komplett überfordert. Weil ich einfach in mir drinne gar nicht weit genug war dafür.
Ja.
So, ist das verständlich? Aber
voll. Ich finde es nur so krass. Ich finde es so krass, weil ich dich immer angucke, Sine, und ich kenne dein Gesicht jetzt schon so viele Jahre. Zwar immer nur irgendwie digital. Aber du bist für mich echt so ein Inbegriff aus Schönheit. Du hast ein so unfassbar schönes Gesicht und da ist völlig wurscht, ob da 50 Kilo mehr drauf sind oder nicht tatsächlich. Und ich finde, das berührt mich zutiefst, weil es mich einfach traurig macht, auch zu hören, wie krass auch das im Außen halt gespiegelt wird, auch manchmal auf eine nicht gute Art. Und gleichzeitig aber auch, glaube ich, mit sich bringt, dass du für dich feststellen konntest, wer bin ich wirklich? Und wie möchte ich eigentlich durch mein Leben gehen?
Ja, also es war wirklich einfach so unfassbar viel, was auf mich eingeprasselt ist. Dazu muss man auch sagen, durch meinen nicht gerade hohen Selbstwert war ich halt eine absolute Spätzünderin. Ich hatte meinen ersten Freund mit 25.
Mhm.
So, und das war eine absolute Flachwalbe. Das war ein richtiger Kevin. Und der hieß auch Kevin. Aber das war... So, aber es war der Inbegriff von Kevin. Es war wirklich ein ganz böser Mensch. So.
Ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, was wir ja gerade sagen, aber ich finde es mega witzig.
Es war sein Name. Es ist nicht
das
nur,
ist ja auch
es ist ein echter Name.
Ja, ist ein echter Name.
Ist ein echter Name. Wie, und das kam dann halt irgendwie auch noch dazu. Ich habe irgendwie mein Haus gebaut, ich habe auf einmal abgenommen. Und wurde von Handwerkern zum Teil angemacht und so, wo man immer dachte, so, was ist denn hier? Und dazu dann irgendwie so die ersten Partnerschaften, das erste rausfinden und so. Das war halt ein Riesenbündel.
Yeah.
Und dazu habe ich noch meine Ausbildung gemacht, dem ich gar nicht gewachsen war.
Wow.
So, weil es einfach viel zu viel war. Und mein Äußeres sich so wahnsinnig verändert hat, dass mein Inneres aber immer noch das Endchen war letztendlich. So.
Was ist dann passiert in diesem Overload von alles verändert sich total?
Oh, ja, was ist da passiert? Ich habe viel gedatet. Ich hatte ein Faible für Ingenieure bis heute.
Wenn sie das sagt, möchte ich kurz dazu sagen, sie ist mittlerweile unter der Haube. Also sie hat keinen Faible. Ihr braucht euch nicht melden.
Ja, und dann habe ich irgendwann Tobi kennengelernt und habe halt dann auch irgendwann gemerkt, als ich dann auch mich verändert habe und aktiver geworden bin, dass dieses Haus, was alle als so, es ist wunderschön nach wie vor. Definitiv. Aber es hat sich für mich angefühlt wie ein goldener Käfig.
Ja.
Erstmal finanzielle Belastungen war okay, solange ich eigentlich nichts gemacht habe. Und ich eigentlich keine Kleidung kaufen konnte, weil ich in nichts reingepasst habe.
So. Ja.
Und dann hat sich das natürlich irgendwie alles gewandelt und ich bin mehr rausgegangen und hatte irgendwie mehr Spaß an allem. Und dann wurde es irgendwann echt schwierig. Und dann muss man auch sagen, ich habe das Haus gebaut in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in dem meine Eltern schon aufgewachsen sind. Das heißt, ich war immer die kleine Kahle. So, immer. Es war, wenn ein Auto bei mir vor der Tür stand, hat meine Mutter schon Anruf bekommen. Oh, 2700 Einwohner und mein Vater hatte seine Firma im Dorf.
Ja, okay.
Die ganze Familie wohnt nach wie vor da. Nur mein Bruder und ich sind rausgezogen aus dem Dorf.
Ja.
Und mein Bruder hat auch immer gesagt, warum baust du das Haus da? Du musst raus da.
Und warum hast du es gemacht? Hin. Was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
Da das Haus zu bauen? Das war Sicherheit. Und ich glaube, es war auch Angst, was anderes zu machen, weil das kannte ich. Das war das Umfeld, was ich kannte. Freunde von mir, ich habe das Haus quasi auf der Rückseite, haben Freunde von mir gewohnt. So, mit denen ich mittlerweile leider nicht mehr befreundet bin. Und dann war es halt irgendwie einfach, ja, bietet sich ja an.
Aber verrückt, ne? Eigentlich genau wie du gerade sagst, es ist so eine scheinbare Sicherheit, wenn wir unserer Angst zuhören, ne? Und wenn wir denken, oh nee, gehen kannst du nicht und du kannst nicht hier dich ganz weit rauswagen. Ja. Und dann kam ja doch einiges anders. Du hast dann ja wirklich jemanden kennengelernt. Und zwar jetzt gar nicht so, dass man als Follower ihn ständig gesehen hat oder euch nur gesehen hat, aber es hat irgendwie was mit dir gemacht in meiner Wahrnehmung, wo ich das Gefühl hatte, du kriegst eine andere Perspektive dafür, was möglich ist für dich.
Ja, es war letztendlich so ein Raus.
Ja.
Wir sind nach 3 Monaten zusammengezogen.
Ja,
krass. Das wussten die Vermieter aber, glaube ich, auch nicht. Also, wenn ich gesagt, wir sind eigentlich erst 3 Monate zusammen. 2 Monate waren wir da, als wir es angeguckt haben, weiß ich nicht. So, es war einer der schwersten Momente, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte das Haus verkaufen. Und mein Papa hat gesagt, mach, was dich glücklich macht, ist mir egal. Ist nur ein Gegenstand.
Krass. So. Ja. Und dann stehst du da plötzlich und hast diese ganzen krassen Erfahrungen, hast diesen ganzen Wandel hinter dir und jetzt ist so die Tür auf und du kannst neu gestalten.
Mhm.
Und dann kam Dann kam eine Hochzeit, eine sehr schöne Hochzeit.
Ja.
Wir haben sehr mitgefiebert mit euch. Eine sehr schöne Hochzeit. Und dann kam auch irgendwann die Nachricht, ich bekomme ein Kind.
Ja.
Und dann hat sich natürlich unsere Lebenswelt nochmal auf die Art ein bisschen für mich angenähert, weil ich so dachte, ach guck mal, jetzt ist sie auch im Boot. Jetzt weiß sie auch, wie das so gleich wird, so bald. Und hab dir so gern zugesehen und hab dann gesehen, boah, da kam nochmal eine ganz schöne Geschichte auf dich zu, die dich echt gefordert hat. Was war die Herausforderung, die dann so ganz überraschend eigentlich auch nochmal reinkam in dein Leben?
Also so grundsätzlich irgendwie, um das rund zu machen, die Geschichte quasi, muss man ja sagen, dass 2 Wochen nach unserer Verlobung mein Papa gestorben ist plötzlich.
Ja.
So, das kam ja auch noch wirklich 2 Wochen auf den Punkt genau nach der Verlobung. Genau, dann haben wir geheiratet, riesengroß, und ich war schwanger. Und das war gar nicht so geplant. Es war so, ja, wir probieren, aber klappt sowieso nicht. Ja, geklappt. Und ich habe wirklich sehr viel mich erbrechen müssen. Ja. Und hatte tatsächlich, alle hatten Spucktüten in ihren Taschen, weil ich so Angst hatte, dass ich vorm Altar spucken muss.
Ach, krass.
Also beim Standesamt so.
Ja.
Ja. Und mit der Schwangerschaft irgendwie, ich habe sehr schnell sehr viel zugenommen und dachte mal so, irgendwas stimmt hier doch nicht, weil ich erbreche mich ja die ganze Zeit. Ich konnte eigentlich nichts in mir behalten, außer Zitronenwasser und Linsenchips.
Ja.
So, am Anfang. Und ich habe aber über 40 Kilo zugenommen. Und konnte mich irgendwann wirklich gar nicht mehr bewegen.
Ja.
Und das war wirklich schwer. Das hat die Schwangerschaft schwer gemacht. Das hat den Start für Tilly ins Leben schwer gemacht, aufgrund der hohen Wassereinlagerung einfach.
Ja.
Auch wenn ich versucht habe, irgendwie Sport zu machen und schwimmen war und alles irgendwie versucht habe. Und da war alles gut. Und mir ging es aber wirklich so unfassbar schlecht einfach nach der Geburt. Ich konnte mich wirklich kaum mehr bewegen.
Ja.
Und das lange.
Ja.
Bis dann irgendwann meine Hausärztin nach über einem Jahr nach der Geburt, 1,5 Jahre, gesagt hat, ich glaube, sie haben Lipödem. So. Ich glaube, da stimmt was nicht. Das müssen wir mal abklären lassen.
Ja.
Dafür bin ich wirklich sehr dankbar, dass die da so pfiffig war.
Was war das für ein Gefühl, diese Diagnose zu bekommen?
Ich wollte sie nicht.
Ja.
Also ich habe es tatsächlich bei meiner Abnahme, waren meine Beine und Arme da auch schon immer unproportional. Trotz des vielen Sports, 7 Tage die Woche und so.
Ja.
Dass mir da auch schon immer viele geschrieben haben, oh, ich würde das mal überprüfen lassen. Ich dachte mir so, nee, das habe ich nicht. Das möchte ich nicht, also habe ich das auch nicht. So einfach Augen zu.
Ja.
Und habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und es hat wirklich lange gedauert, das zu akzeptieren. Auch irgendwie die Kompression zu tragen und so.
Ja.
Das war, für mich war es sehr schwierig.
Ja.
Und auch alles zu probieren und zu merken, ey, ich kann hier nicht abnehmen, ich kann mich nicht bewegen, ich konnte nicht mal mehr Fahrrad fahren. Ich bin nicht aufs Fahrrad draufgekommen. Weil bei mir dieses Lymphwasser, vielleicht erkläre ich es auch falsch, auf den unteren Rücken gedrückt hat. Und ich dadurch fast bewegungsunfähig war.
Ja.
So. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich weiß noch, wie ich dich manchmal gesehen habe und so in meiner Wahrnehmung, ich immer gedacht habe, boah, man sieht ja einfach an, wie schwer es ist, und welche Schmerzen du hast. Und immer wieder gedacht habe, Wahnsinn, wie ist es möglich, dass du immer noch lächelst, immer noch weitergehst? Und ich habe das so bewundernswert an so vielen Stellen gefunden, weil ich einfach gedacht habe, es ist wirklich ein krasser Weg, den du hinter dir hast. Und ich glaube auch, jeder, der deine Geschichte heute hört und einfach auch hört, welcher Wandel da auch manchmal gewollt und auch manchmal vielleicht übertrieben gewollt da war und ne, dem du so nachgegangen bist. Und dann kommt plötzlich diese Diagnose, mit der du eigentlich nicht rechnest und die du nicht akzeptieren willst. Wie war das am Ende oder wie ist es heute, damit umzugehen?
Ja, heute geht es, glaube ich, ganz gut. Man muss ja auch dazu sagen, dass ich 3 sehr teure OPs hatte, habe mir meine Lebensenergie und Beweglichkeit zurückgekauft, muss man ja wirklich schon so sagen.
Ja.
Weil es ist halt eine reine Frauenkrankheit. Es hat keinerlei Lobby. Man weiß bis heute nicht genau, wo es herkommt. Man weiß, es wird durch Hormone ausgelöst. Aber wo es genau herkommt, also man weiß es nicht.
Ja.
Auch wenn man sich operieren lässt, es sind insgesamt 36 Liter abgesaugt worden. Davon war der Großteil halt krankhaftes Fett. Ich habe über 100 Narben an meinem Körper, überall Schnitte, die man nach wie vor sieht. Also es ist keine Schönheits-OP. So, auch wenn Leute irgendwie, ja, die ist ein bisschen, ne, haben die Leute bei Insta auch geschrieben, ja, du warst doch einfach nur zu faul abzunehmen, boah, nachdem du dir das in der Schwangerschaft alles aufgefressen hast. So, dachte ich so, ja, könnt gerne mal eine Woche tauschen. Ist gar kein Thema. Ja. Tausche sofort. Aber ja, es ist hart zurückgekauft, zurückerkämpft, die Beweglichkeit des Lebens tatsächlich.
Ja.
So. Und es ist keine Diagnose, die cool ist. Und es ist ja auch, das musste ich mir auch oft hören, ja, es ist ja eine Modekrankheit, das haben gerade alle, die zu faul sind, abzunehmen. Nee, es kriegt einfach mittlerweile mehr Bekanntheit.
Ja.
So. Also ich merke das an mir selber, wenn ich durch die Stadt gehe und manche Frauen sehe, denke ich nur so, Lipödem, Lipödem, Lipödem. Und die wenigsten wissen es. Ich hatte tatsächlich ja schon X-Beine, diese typischen X-Beine.
Mhm. Ja.
So. Und ja, bin gewatschelt, wie sonst was.
Ja.
Hatte ein Kind, was sehr viel geweint hat am Tag und 2 Jahre nur getragen werden wollte.
Ja.
Und das war wirklich gar nicht immer so einfach mit krassen Schmerzen.
Das glaube ich dir.
Aber es ist jetzt besser. Es sind noch nicht alle OPs rum. Es werden mit Sicherheit noch welche folgen. Aber dafür müsst ihr erstmal sparen.
Ja.
Das fällt mir nicht so leicht.
Ich liebe alles an deiner Ehrlichkeit. Ich liebe einfach alles daran. Weißt du, ich denke die ganze Zeit so, ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist, so eine Diagnose zu akzeptieren, wenn man auf seinem Lebensweg, so wie du, Veränderungen immer wieder angenommen hat. Nicht immer dankend oder nicht immer gerne, manchmal auch mit ganz schön viel Kraft oder mit schwarzem Humor. Doch du hast all das immer gemeistert, ne? Und dann kommt diese Diagnose, die gefühlt erstmal so eine Schranke vorsetzt und sagt, das bist du jetzt. Mhm. Jetzt bist du ja aber nicht deine Diagnose und du hast eine klare Entscheidung getroffen. Du hast auch die harte Entscheidung getroffen zu sagen, ich erkaufe mir meine Beweglichkeit und auch so mein Leben einfach wieder zurück. Das ist ja auch ein Entschluss, den man fasst, so, ne? Und man könnte natürlich irgendwie sagen, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen Wut gegen die Diagnose zu sagen, ich zeig's dir, ich kann das auch anders. So, ne? Würdest du sagen, du hast mittlerweile Frieden damit geschlossen?
Ja, also ich glaube mittlerweile schon. Ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich freiwillig meine Kompression 7 Tage die Woche trage.
Mhm.
Wo ja immer dieses Jahr nach den OPs braucht man es nicht mehr. Ich fühle mich aber mittlerweile einfach wohler damit.
Yeah.
So, das ist, gehört irgendwie mittlerweile dazu, diese Kompression. Ich bräuchte theoretisch auch welche an den Armen.
Mm.
Das schaffe ich nicht. Also würde mir vielleicht auch ganz gut tun, aber das ist für mich irgendwie nochmal eine andere Geschichte, die mein Kopf, mein Herz nicht
hergeben.
Vielleicht
im Moment
bin ich irgendwann an dem Punkt. Aber so grundsätzlich, ich gehe zur Lymphdrainage, ich habe die weltbeste Physiotherapeutin.
Super.
Großartig. Ich habe das und habe es irgendwie angenommen und guck, ja, dass es mir einfach gut geht. So, das Schwierige an so einer Diagnose Lipödem ist, dass sie meistens nicht alleine kommt.
Hm.
Und sich diese Diagnose zu erkaufen, erarbeiten, ist schon schwierig, weil es wirklich wenige Phlebologen gibt, wenige, die Lipödem machen, weil es wirklich diese Lobby, diese ganzen, alle haben Angst, in Regress genommen zu werden für irgendwelche Kosten, weil da einfach nichts geklärt ist. Es ist super schwierig, da jemanden Ansprechpartner zu finden. Das macht es noch schlimmer.
Glaube ich.
Und ich habe immer gesagt, da stimmt noch was nicht. Das bin nicht ich. Ich merke, da meinem Körper stimmt was nicht. Und es hat über 3 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann nochmal den Arzt gewechselt habe. Anfang des Jahres, 2024, meine Tochter wird 5 jetzt dieses Jahr, der festgestellt hat, dass meine Schilddrüse optisch nach Hashimoto ist. Die Werte sind aber ganz gut, aber nicht alle. Und Anfang des Jahres habe ich jetzt Schilddrüsentabletten bekommen.
Mhm.
Und jetzt so nach einem halben Jahr wirken sie. Und das ist der Wahnsinn, was man auf einmal für Energie hat. Und auch irgendwie, ich habe ja immer versucht abzunehmen, es war nicht möglich.
Ja.
So, und jetzt, seitdem sie wirken, geht auch das wieder.
Wahnsinn.
Und das finde ich so schade, dass auch mehrgewichtige Personen dann oft in so eine Schublade gesteckt werden.
Total.
So, und ich ja auch. Und ich immer denke so, aber ich versuche ja zu kämpfen. Ich versuche, habe immer versucht, mich halbwegs gut zu ernähren, ausgewogen zu ernähren und so weiter. Und trotzdem kommt man in diese Schublade von fett und faul. So,
absolut,
was halt einfach ist.
Ja, und weißt du, und das Spannende aus meiner Erfahrung mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die abnehmen wollten, war, dass diese Menschen meistens viel disziplinierter sich gesund ernähren, als Menschen, die es Und da nehme ich jetzt mal mich nicht aus mit meinem Körper, es vermeintlich leichter haben, sich irgendwann mal Mist reinzuziehen und der Körper verzeiht es irgendwie noch so einigermaßen, so, weißt du? Ja. Das ist wirklich tragisch. Das finde ich tatsächlich auch tragisch, weil das einfach immer wieder diese Bewertungen in unserem Kopf sind, wie wir mit Menschen irgendwie ins Gericht gehen, deren Geschichte wir nicht kennen. Und ich hoffe einfach sehr, dass das Gespräch heute und deine Geschichte heute auch nochmal aufzeigt, wie langwierig es manchmal ist und wie lange Dinge in uns vielleicht auch unrund laufen, bis wir da auch nur ansatzweise verstehen können, was ist es eigentlich und was kann ich selber daran tun und wie kann ich damit umgehen. Jetzt hast du diesen ganzen Weg hinter dir. Jetzt kommst du in dein ruhigeres Fahrwasser. So ganz kommst du da noch nicht an und traust dem noch nicht ganz. Und da sind noch so ein paar Meter irgendwie zu gehen. Die Schilddrüsenhormone wirken erst jetzt so, dass du das Gefühl hast, ja, pegelt sich alles irgendwie ein. Wenn du trotzdem so aus dem Momentum auf dein Leben guckst, wo du heute stehst und dir jetzt die Sine anguckst, die vor 10 Jahren losgelaufen ist oder vielleicht auch mit dem Wunsch, Innenarchitektin in New York zu werden, was würdest du der gerne an die Hand geben, wenn du mit der reden könntest?
Ich glaube, ich würde einfach sagen, irgendwie, es wird tatsächlich alles gut. Also irgendwie hab Vertrauen einfach und du bist stärker, als du denkst. Also das denke ich ganz oft.
Ja.
Also ich darf mir auch selber vertrauen und an mich glauben und es auch annehmen, dass ich eine wertvolle Person bin. Ich glaube, das wären so die Hauptdinge einfach. Zu sagen, du bist es wert, geliebt zu werden auch einfach. Tatsächlich.
Ja.
So. Ja, Wahnsinn. Das wäre gut gewesen früher.
Das wäre gut gewesen, ja. Manchmal ist es ja auch so, du hast gesagt, ne, so irgendwie in deinem Kopf war immer das Bild davon, da ist am Ende des Weges trotzdem der Regenbogen und die Sonne. Irgendwie lohnt es sich, bis zu dem Ende zu laufen. Bist du da schon oder sind es noch ein paar Meter?
Oh, ich glaube, es sind noch bestimmt ein paar Meter. Es gibt ja noch genug Wünsche und Träume und Ideen, die man irgendwie hat. Und ja, also ich bin 36. Ich hoffe, da kommt noch ganz viel.
Ja.
Wenn du auch immer sie hinführen, aber ja. Doch, das hoffe ich doch.
Wenn du so innerlich mit so einem Zukunftsbild von dir in Kontakt gehst und dich fragst, wie bin ich vielleicht mit 50 oder wie will ich mit 50 sein? Was würdest du die 50-jährige Sine gerne fragen können, wenn du heute schon mal so reinleuchten dürftest.
Also mein Wunschbild von mir als 50-Jährige ist so ein bisschen wie die Schauspielerin von Pippi Langstrumpf. So, wenn ich die sehe, die macht mich glücklich. Die hat so ein warmes, herzliches, glückliches Lachen. Immer wenn ich die sehe, denke ich so, das ist für mich das Sinnbild einer glücklichen 50-Jährigen, die irgendwie angekommen ist, die aber trotzdem immer noch ihr Kind im Herzen trägt. So, die immer noch irgendwie jung geblieben ist. Das wäre irgendwie mein Wunsch. Und das wäre irgendwie so, ja, dass ich dann vielleicht nochmal irgendwie von meiner 50-jährigen Ich in den Arm genommen würde, die sagt so, alles andere Themen, die jetzt noch sind, es wird alles gut. Nimm dich in Herz und hab einfach Vertrauen. So, das ist so ein bisschen, dass ich mir immer wieder versuche zu sagen, ich irgendwie mehr Vertrauen ins Leben zu haben.
Und weißt du, ich glaube, im Kern über all das, was ich heute gehört habe, über all das, was ich sehen durfte in den Jahren, in denen ich dir folge und mich mit dir austausche, bist du, glaube ich, genau das. Bist du dieses strahlende Herz, was irgendwie lacht und sich sein Kind bewahrt hat und ganz viel Buntheit. Und ich danke dir so von Herzen, heute dieses Gespräch mit dir geführt zu haben. Es berührt mich so sehr. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele Menschen sich ganz sehr viel davon mitnehmen, dass du eine so inspirierende und so starke und liebevolle Frau bist, die einen so wahnsinnig krassen Weg hinter sich gebracht hat bisher. Ich danke dir für dieses Gespräch heute, Sina.
Ich danke auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war so kurzweilig. Könnten wir eigentlich noch eine Stunde weitersprechen.
Du, weißt du, also wir hören mal, was für ein Feedback kommt. Also da kann ja auch noch mal eine Wiederholung folgen. Spätestens, wenn du 50 bist und ich noch ein paar Jahre mehr älter als das, dann treffen wir uns vielleicht nochmal auf ein Gespräch.
Finde ich gut. Sehr gut.
Ich danke dir, Sine. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend heute und ich wünsche dir für deinen Weg bis zu deinem 50-jährigen Ich ganz viel Leichtigkeit und ganz viel Vertrauen in dich selber. Danke, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.